Wir hatten jetzt schon ganz verschiedene Berufungsgeschichten, Ereignisse, Berichte aus der letzten Zeit. Wir haben angefangen mit Josua, der ganz viel Ermutigung kriegt. Dann hatten wir den Saulus, der zum Paulus wurde, aber nicht bei seiner Bekehrung, sondern wahrscheinlich haben ihm seine Eltern schon beide Namen gegeben nach seiner Geburt. Und auf der ersten Missionsreise, da wird er dann vom Saulus zum Paulus, nicht bei seiner Bekehrung. So ein weit verbreiteter Irrtum. Aber darum geht es heute nicht. Aber wenn wir Paulus haben, dann muss ja eigentlich auch der Petrus drankommen. Denn die beiden gehören in gewisser Weise zusammen. Petrus als die Säule der Gemeinde, als der Anfangsgrund, aber dann vor allen Dingen zuständig für Israel. Nicht nur, auch da gibt es Ausnahmen, ganz klar. Die erste heidenmissionarische Aktion ist ja die von Petrus, ja, mit Cornelius oder Philippus. Also das sind eher die, aber dann Paulus im großen Stil. Und Petrus ist ja eine ganz interessante, vielschichtige Persönlichkeit. Ich denke, das haben wir alle schon festgestellt. In meiner Jugendzeit haben wir das Lied gesungen. Kennt ihr schon den Bericht von Petrus, der nicht nur Fische fing, der erst stark und mutig war, bis er mit Jesus ging? Das ist ja eigentlich komisch, ja? Eigentlich sollten wir doch mit Jesus stark und mutig sein. Wieso heißt es bei Petrus? Er war vorher stark und mutig. Naja, als er mit Jesus gegangen ist, hat er dann gelegentlich auch mal seine Grenzen kennengelernt. Auch das ist eine durchaus segensreiche Erfahrung. Aber wie hat das eigentlich angefangen mit Simon Petrus und Jesus? Interessanterweise, zwei Evangelien berichten uns da nur, dass Jesus ihn beim Fischfang gesehen hat oder beim Netzeflicken gesehen hat und sagt, komm, folge mir nach. Lukas berichtet etwas mehr. Ich nehme an, der eine oder andere kennt den Bericht, aber ich lese ihn trotzdem noch mal vor, dass wir ihn in Erinnerung haben. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Petrus hört Jesus predigen, eigentlich zusammen mit der Menschenmenge. Also wieder mal war es eine Menge von Menschen, die Jesus hören wollten, die ihn fast ein bisschen bedrängt haben. Und Jesus wusste sehr viel über Akustik. Denn habt ihr mal irgendwo am Strand gesessen und planschende Kinder im Wasser gehört? Da denkt man, die sind 5 Meter von einem weg und dann sieht man die so 20, 30 Meter irgendwo im Wasser. Aber das Wasser trägt den Schall enorm. Hat Jesus auch schon gewusst. Könnte damit zu tun haben, dass er es ja auch gemacht hat, dass er sich damit auskannte. Und so lässt er sich ein Stück weit aufs Wasser. Erstens bedrängen ihn die Leute dann nicht mehr so und zweitens klappt das mit der Akustik besser. Und so hört auch Petrus, oder Simon wird er hier noch genannt, der auch Petrus genannt wird, so hört er die Predigt Jesu an seinem Ort. Es geht ja immer um die Besonderheiten der jeweiligen Berufungen. Und bei dem Simon hier ist es etwas Besonderes. Der muss gar nicht irgendwo hingehen. Das ist kein besonderer Ort, sondern es ist sein ganz normaler Arbeitsort. Bei Josua wissen wir nicht, wo es war. Bei Saulus war es mitten auf der Straße, als er gerade die Christen fertig machen wollte. Bei Simon hier ist es da, bei Gideon ist es da, wo er sich versteckt in der Kälte. Bei Mose ist es an einem Punkt, der ihn neugierig macht, wo es ihn hinzieht, dieser Dornbusch. Ganz unterschiedliche Orte. Petrus ist eigentlich bei der Arbeit. Ich weiß auch nicht, was der genau gemacht hat. Also ich habe letztens schon mal gesagt, manchmal hätte ich gerne noch ein paar Zusatzinformationen zu dem, was im Text steht. Ich denke, das ist jedem schon so gegangen von euch. Hat er das Boot draußen irgendwo festgemacht oder hat er die ganze Zeit mit dem Ruder dafür sorgen müssen, dass das Boot da bleibt, wo es bleiben soll, so im richtigen Abstand vom Ufer? Auf jeden Fall, Petrus ist da, wo er zu Hause ist. Das ist wie für einen Kfz-Mechaniker die Werkstatt, wie für einen Bäcker die Backstube, wie für einen Lehrer das Klassenzimmer oder das Lehrerzimmer oder was auch immer. Das ist einfach wie der Ort, wo wir uns normalerweise aufhalten, wo wir normalerweise unsere Arbeit tun. Da hört er Jesus predigen. Und es ist sogar, während er hilft. Ja, also ich habe zwei Familien erlebt. Da hat der Sohn die Mutter immer zur Bibelstunde gebracht. Und am Anfang hat der Sohn immer draußen gewartet. Irgendwann hat er gesagt, naja, gehe ich halt mit rein, kann ja nichts schaden, ehe ich mir draußen die Füße abfriere. Und gerade bei der einen Familie, die kamen anfangs nur einmal im Monat. Die hatten ein bisschen längere Anfahrt, die waren weggezogen, kamen einmal im Monat, haben das Grab vom Vater auf den Friedhof gemacht und dann kam die Mutter halt zur Bibelstunde. Irgendwann kam der Sohn eben rein und wenn es wegen der kalten Füße war. Plötzlich fiel das auf, die kamen alle 3 Wochen, dann kamen sie alle 14 Tage, dann kamen sie irgendwann jede Woche. Irgendwann war die Mutter so krank, sie konnte nicht mehr kommen. Aber der Sohn kam weiter. Der hat extra jemanden organisiert, der für die Zeit nach der Mutter guckt, weil die nicht alleine bleiben konnte. Und er ist weitergekommen. Irgendwann ist die Mutter gestorben und der Sohn kommt immer noch. Eigentlich ist er nur gekommen, um zu helfen. Ja, das ist ja so eine Diskussion. Es gibt ja Gemeinden, die sagen, bei christlichen Veranstaltungen, bei Gottesdiensten darf keiner helfen, der nicht sich ganz klar zu Jesus bekennt. Also die sagen vielleicht sogar, der wiedergeboren ist. Nur bitteschön, wer will denn das prüfen? Also bleiben wir mal dabei und sagen, der sich wenigstens dazu bekennt. Dann hätte Simon hier nicht helfen dürfen. Das ist vor seiner Bekehrung. Also Jesus sieht das offensichtlich nicht ganz so. Es ist nicht ganz ohne. Man sollte prüfen, für welche Aufgabe, an welcher Stelle setze ich jemanden ein, der noch nicht dahinter steht. Ich sage bewusst noch nicht. Wir beten ja, dass er noch kommt. Aber so dieses ganz kategorische Nein, das passt hier zu unserem Bericht hier nicht. Und ich glaube, Jesus hat das öfter getan. Gott hat das öfter getan, dass er Menschen gebraucht hat, die gar nicht seine Nachfolger waren. Über Kyros, den, Perserkönig, sagt er sogar, er ist mein Messias. Er ist mein Gesalbter. Ich habe ihn eingesetzt, damit er mein Volk zurückbringt nach Israel. Der war bestimmt kein frommer Mann. Im Sinne Israels. Ja, also das ist vielleicht das krasseste Beispiel dafür, dass Gott durchaus Menschen gebraucht, auch wenn sie nicht gläubig sind. Dann das nächste ist, Simon macht Erfahrungen. Nochmal, vor seiner eigentlichen Bekehrung. Bevor dieses Folge mir nach, bevor er mitgeht. Jesus gibt ihm einen scheinbar unsinnigen Auftrag. Ja, kennt er das? Da kommt also der Zimmermann her und will dem Fischer sein Handwerk erklären. Also Jesus war, also der Beruf vom Griechischen her ist nicht ganz klar, aber er hat jedenfalls auf den Bau geschafft. Also manchmal steht da Bauarbeiter, manchmal Maurer, manchmal Zimmermann. Das war wahrscheinlich damals gar kein Unterschied. Das war wahrscheinlich noch ein Gesamtberufsbild. Und der will jetzt dem Fischer Petrus erklären, wie man Fische fängt. Fahr jetzt raus, mitten am helllichten Tag, dahin, wo das Wasser tief ist. Nun wussten die Fischer aus Erfahrung, da wo das Wasser tief ist und wenn es hell ist, dann nutzen die Fische tagsüber die Tiefe und sind weg, sind ganz unten. Und da können wir mit unseren Netzen, also die damaligen antiken Netze, nichts anfangen. Heute die Schleppnetze, die den ganzen Boden abkratzen, okay, das ist was anderes. Aber damals mit den Netzen war da nicht viel zu wollen. Der Petrus macht das ganz hohnlogisch. Der sagt nicht, Jesus, du spinnst. Sondern er sagt, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Wir, die Fachleute, haben die ganze Nacht geschafft. Und wir haben nichts gefangen. Aber wenn du meinst, dann fahren wir halt noch mal raus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er gedacht hat, was soll ich mich hier auf Diskussionen einlassen? Er wird schon sehen, was bei rauskommt, nämlich nichts. Vielleicht hat er aber auch schon so viel Glauben gezündet bei ihm, von der Predigt her, dass er sagt, bei dem ist was anders. Wenn der das sagt, könnte was dran sein. Wohlgemerkt, es ist ja bevor er entscheidet, Jesus nachzufolgen. Und dann sagt er diesen Satz, auf dein Wort hin. Und er ist gehorsam. Egal, also er weiß nicht genau, was kommt. Er kennt ja Jesus auch noch nicht näher. Er hat vielleicht hat er schon ein, zwei Predigten gehört, vielleicht war das auch seine erste. Aber näher kannte er ihn noch nicht. Und dann geschieht das Unmögliche. Also hier sind für mich zwei Sachen drin. Das eine ist die Größe Gottes, der den Petrus ein Wunder erleben lässt, bevor der überhaupt zum Glauben kommt. Ja, also wir sagen ja oft, wenn ihr genug Glauben hättet oder irgendwas, dann würdet ihr auch größere Dinge erleben. Hier entscheidet Jesus, der Petrus darf ein Wunder erleben, bevor er überhaupt zum Glauben kommt. Passiert manchmal, auch heute noch, dass Menschen Gebetserhörung oder Wunder erleben und erst später zum Glauben kommen und das Ganze dann einordnen können. Der Petrus erlebt das hier. Klar, wenn wir jetzt nochmal die anderen gucken, die wir schon hatten, Josua hat natürlich viele Wunder erlebt. Ja? Also das erste Mal, dass er überhaupt auftaucht in der Bibel, ist, als er gegen die Amalekiter kämpft und merkt, solange der Mose oben seinen Stab hochhält als Zeichen des Sieges Gottes, siegt Israel, lässt er den Stab sinken, geraten sie ins Hintertreffen. Und er hat ja in der ganzen Wüstenwanderung viele Wunder miterlebt. Und er war ja zu der Zeit auch schon ein frommer Mann. Bei ihm ist es ja auch eher ein Berufswechsel. Ja, also er kriegt ja keine neue Berufung, sondern er kriegt eine neue Berufung. Ja, er war vorher schon in der Leitung des Volkes dabei, kriegt jetzt einen neuen Auftrag. Der Saulus, ja gut, war das Blindwerden ein Wunder? Ja, natürlich, irgendwo schon. Ja, also Gott greift ein und stoppt ihn. Es ist ganz unterschiedlich, ja, wie Gott das macht. Hier jedenfalls, die Erfahrung geht sogar vorneweg. Und in diesem Moment erkennt der Petrus etwas. Er erkennt etwas von Jesus. Ich habe das hier ein bisschen steil formuliert. Er erkennt Jesus, müsste ich eigentlich noch ein bisschen korrigieren. Er erkennt ein bisschen was von Jesus. Er erkennt nämlich, dass Jesus Macht hat. Dass Jesus Dinge tun kann, die normalerweise nicht gehen. Beziehungsweise, dass wenn Jesus das sagt, dann kann er, Petrus, sogar Dinge tun, die normalerweise nicht gehen. Denn Jesus hat ja keinen Fisch gefangen. Das waren ja Petrus und seine Kameraden, die haben Fische gefangen. Das heißt, wenn Jesus das sagt, dann geht das, ganz egal, wie wir das einschätzen. Ja, das ist was, das versuche ich mir immer und immer wieder bewusst zu machen. Wenn Jesus einen Auftrag gibt, dann geht der, auch wenn alles dagegen spricht. Das erlebt der Petrus hier. Er erkennt aber auch sich selbst. Der Petrus merkt, das passt nicht zusammen. Ja, wenn wir in der Anbetung Lieder singen, ist euch das auch schon mal so gegangen, dass ihr da so ein Lied gesungen habt und habt beim Singen auf einmal gemerkt, Moment mal, da passt doch was nicht. Am heftigsten ist mir das gegangen mit dem Lied auf den Stufen vor seinem Thron, Herr im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir und singen dir Lieder. Und ich stand vorne, also als wir hatten ein Zwei-Mann-Lobpreisteam, Gitarristin und ich. Und in dem Moment, wo ich das da vorne singe, läuft es mir eiskalten Rücken runter, weil mir bewusst wird, normalerweise würde ich umkommen. Wenn ich im Glanz seiner Majestät stehen würde, ich als Sünder, da würde ich tot umfallen. Da würde ich verdampfen, da könnte ich nicht existieren. Nur weil Jesus mich begnadigt hat, nur weil Jesus mich geheiligt hat, geht das überhaupt. Ja, also manchmal passiert das. Wenn wir etwas von der Heiligkeit Gottes begreifen, begreifen wir schlagartig im selben Moment, das und ich, das passt nicht zusammen, das geht nicht. Und genau das passiert dem Petrus hier. Ja, dass er plötzlich merkt, Moment mal, hallo, jemand, der solche unmöglichen Dinge plötzlich möglich machen kann und ich mit meiner, weiß ja nicht, was er in dem Moment erkannt hat, steht wieder mal nicht da. So viel zum Thema, ich hätte gerne ein paar Zusatzinformationen. Ist ihm aufgefallen, dass er manchmal eine ziemlich große Klappe hat? Ist ihm aufgefallen, dass er, ich weiß nicht, was ihm aufgefallen ist. Aber irgendwas ist ihm aufgefallen, dass er gemerkt hat, dieser Jesus und ich, das geht nicht zusammen. Ich bin ein sündiger Mensch. Und er will Abstand. Also er hat Abstand, er merkt, ich habe einen Abstand, geistlich gesehen, und jetzt möchte er den auch wieder räumlich haben. Also jemand, der so heilig ist, der passt nicht zu mir. Es passt nicht in meine Nähe. Und deswegen sagt der Herr, verschwinde, geh weg, komm. Ich kann hier nicht weg, hier ist mein Arbeitsplatz, hier ist mein Wohnort, was weiß ich. Also verschwinde du, weil das geht hier nicht zusammen. Zum Glück hört Jesus hier nicht auf Petrus, hat er ja öfter mal nicht getan. Aber zum Glück hört hier Jesus nicht auf Petrus, sondern Jesus beruft Petrus in die Nachfolge. Ja, also jeder von uns hat mindestens zwei Berufungen. Die erste Berufung ist die in die Nachfolge Jesus. Und jetzt, wenn du selbst wenn du jetzt sagst, na, ich gehöre doch noch gar nicht zu Jesus, macht nichts, die Berufung hast du trotzdem. Dann bist du halt ungehorsam in dieser Stelle. Aber die Berufung in die Nachfolge hat jeder. Wenn also jemand sagt, ich bin nicht berufen, dann könnte er getrost sagen, stimmt nicht. Du bist berufen in die Nachfolge Jesu. Du kannst dem nachkommen oder du kannst dich weigern. Aber berufen bist du. Wenn also jemand sagt, ich bin nicht berufen, könnte er getrost sagen, stimmt nicht. Jeder von uns ist berufen und auch Petrus wird hier erstmal in die Nachfolge berufen. Dann kriegt er gleich die zweite Berufung hinterher, nämlich zum Menschenfischer. Also wir können das gut nochmal bei Josua deutlich machen. Josua, die erste Berufung, die wir kennen, ist die zum Feldherrn Israels, Offizier. Die zweite Berufung, da gibt es so zwischendurch mal einen Satz, Josua hat die Stiftshütte gar nicht mehr verlassen. Mose ist rein und raus gegangen, um mit Gott zu reden und wieder gegangen. Josua hat eine ganze Zeit lang die Stiftshütte offensichtlich gar nicht mehr verlassen. Er war berufen, in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Auch eine Berufung. Und die dritte Berufung, und er war ja kein Priester. Ja, also die dritte Berufung, die Josua dann bekommt, von der wir wissen, ist, in die erste Reihe zu treten, Leiter, Führer des Volkes zu werden. Ja, also da haben wir ganz klar diese unterschiedlichen. Aber ihr könnt auch bei euch selber gucken. Ja, also ich habe angefangen mit Jugendbibelkreis, Chorsänger. Das waren so meine ersten Platzanweisungen. Dann theologische Ausbildung, parallel auch Teestubenarbeit. Also ganz unterschiedlich. Ja, und jetzt auch schon die dritte oder je nachdem, wie man zählt, die vierte Stelle. Und jedes Mal eine andere Platzanweisung. Aber die ursprüngliche Berufung in die Nachfolge Jesu, die ist immer geblieben. Ja? Die hat Jesus ausgesprochen, als er uns das erste Mal angesprochen hat. Und die bleibt, bis wir vor ihm stehen. Ja? Also die ändert sich nie. Die bleibt. Die Platzanweisung, was jetzt konkret meine Aufgabe ist, das kann sich ändern. Die wird nicht auf Lebenszeit ausgesprochen, außer man ist Papst. Aber ich nehme an, das ist keiner hier. Obwohl, doch eigentlich schon. Der Papst ist der Stellvertreter Jesu auf Erden. Und das seid ihr auch, wenn ihr zu Jesus gehört. Also von daher, oder andersrum gesagt, kennt ihr den Unterschied zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche? Die katholische Kirche hat einen Papst, die evangelische hat hunderte. Kleiner Päpste, die alle unfehlbar sind. Okay, zurück zu Petrus. Petrus kriegt also zunächst mal den Auftrag zum Menschenfischer, später dann noch den Auftrag zum Leiter der Gemeinde. Aber dazu muss er noch lernen, sich nicht auf sich selber zu verlassen. Eigentlich ist seine Verleugnung, seine größte Niederlage die Kehrseite der Geschichte hier. Denn hier kann er ein Wunder vollbringen, übrigens genauso wie das Laufen auf dem Wasser später, da kann er Wunder vollbringen, weil er sich bewusst ist, dass er es nicht kann, aber Jesus kann es möglich machen. Bei der Verleugnung, da glaubt er, er kann es. Und wenn sie alle dich verleugnen, ich nicht, ja, da glaubt er ist der Starke und er erlebt, Mist, klappt nicht. Das sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille, gehört ganz eng zusammen. Mit Jesus können wir alles. Auf eigene Faust können wir vor allen Dingen auf die Nase fallen. Fazit, also was heißt das jetzt für uns? Hier haben wir wieder, das ist bei jeder Berufungsgeschichte eigentlich bis jetzt gekommen, Jesus kennt den Petrus genau und weiß, was der braucht, um zum Glauben zu kommen, und uns kennt er genauso. Jesus begegnet uns, also dem Petrus, aber auch uns zu Hause. Wir müssen nicht einen speziellen Ort aufsuchen. Es gibt sicher Orte, wo es uns leichter fällt, auf Gott zu hören. Bill Heibels hat mal gesagt, dass er sich, wenn er in die Stille gehen will, in der Garage ins Auto setzt. Weil das der einzige Ort im Haus war, wo er wirklich seine Ruhe hatte. Ja, manch einer geht in den Wald. Ich meine jetzt nicht die Leute, die glauben, alles ist Gott und wenn ich gegen einen Baum laufe, war es eine Gottesbegegnung. Sondern einfach in der Schöpfung zu sein, hilft manchen, Gott näher zu kommen. Ja, weil es sind ja schon irgendwo seine Spuren in der Schöpfung sichtbar. Manchem hilft es, sich in eine Kirche zu setzen. Manch einer baut sich irgendwo in der Wohnung eine Ecke als Gebetsraum. Also es gibt ein Buch, 5 Arten, Gott zu begegnen, ist wieder typisch amerikanisch, genau 5. Nicht 4, aber auch nicht 6, sondern genau 5. Das sehe ich, das könnt ihr mal streichen. Aber dass es unterschiedliche Arten gibt. Ja, manchem hilft der moderne Lobpreis. Manchem würden eher alte Choräle helfen, in die Anbetung zu kommen. Großer Gott, wir loben dich. Oder irgendwas. Da tickt jeder von uns ein bisschen anders. Das Starke ist, Jesus weiß das und Jesus kann uns so begegnen, wie es zu uns passt. Er kann mir begegnen, wie es zu mir passt. Er kann dir begegnen, wie es zu dir passt. Genau maßgeschneidert und eben auch an Orten, wo wir offen sind zum Hören. Vielleicht muss er uns da so einen Dornbusch hinsetzen, der uns erstmal neugierig macht, der uns erstmal anzieht. Vielleicht brauchen wir einen Schlag vor den Kopf, wie der Saulus, also vor Damaskus. Gott weiß, was wir brauchen. Es gibt nicht den einen Ort, wo ich sagen muss, das müsst ihr machen, das wird helfen. Das wird wahrscheinlich dreien von euch helfen. Ja, ich würde ja das erzählen, was mir hilft. Und es wird wahrscheinlich auch dreien von euch helfen. Und der Rest? Ja, also da müsst ihr einfach gucken, was euch hilft. Wir können uns gerne mal austauschen über Ideen, was es sein könnte. Aber ich kann dir nicht sagen, dir wird das und das helfen. Jesus führt den Petrus zur Erkenntnis. Auch da wieder, er weiß genau, was der Petrus braucht, um zu schnallen, was los ist. Und Gott kann auch uns, Jesus will auch uns zur Erkenntnis führen. Jesus ruft in die Nachfolge und er ruft in unterschiedliche Aufgaben. Wir haben den dritten Charakter vom Typ her. Und wir haben die dritte, wieder unterschiedliche Berufungsgeschichte. Das, was am stärksten uns hier an der Stelle immer wieder anspricht, oder mich jedenfalls anspricht, ist diese Unterschiedlichkeit, dass Jesus so individuell mit jedem anders umgeht. Und ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir dafür offen sind. Wir müssen uns nicht verstellen. Wir können so kommen, wie wir sind. Ja, und wenn er im Alltag Dialekt redet, könnt er das mit Jesus auch tun. Wenn er im Alltag Hochdeutsch redet, könnt er das mit Jesus auch tun. Komisch, warum mir das in letzter Zeit wieder so verstärkt durch den Kopf geht. Als Jugendlicher habe ich bei uns zu Hause im Gottesdienst gesessen, ein Laienprediger, und er hat die ganze Predigt so richtig schön im Siegerländer Dialekt gehalten. Und dann hat er gebetet und fängt an, Hochdeutsch zu reden. Versteht Jesus kein Siegerländer Blatt? Versteht er nur hier Hohenloisch oder Schwäbisch? Ja, man kann darüber schmunzeln, darf man auch. Aber es macht mich nachdenklich, weil ich denke, ich wünsche mir, dass Jesus so in unserem Alltag ankommt, dass ich nicht mehr switche, dass ich nicht mehr umschalte zwischen Alltag und Begegnung mit Jesus und Begegnung mit Jesus wieder auf Alltag. sondern dass das eins ist, dass das dasselbe ist. Egal, was ihr heute Nachmittag vorhabt, ich garantiere euch, Jesus ist euch dabei genauso nah wie jetzt und hier. Vielleicht hört ihr da keine Predigt oder ihr singt keinen Lobpreis oder was auch immer, aber Jesus ist euch definitiv genauso nah. Und das haben wir gerade hier bei dem Petrus, dem Jesus so in seinem Alltag begegnet. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jedem von uns ganz individuell begegnen willst, weil jeder von uns das auch anders braucht. Und du weißt, was ich brauche, du weißt, was jeder hier im Raum braucht. Und schenke doch, dass wir dich nicht irgendwo an besonderen Orten suchen, sondern dass wir offen sind für diese Begegnungen im Alltag. Dass du da bist, wo wir sind. Und hilf, dass wir auch mit den Herzen da sind, wo du bist. Amen.